Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Versammlung heute Samstagabend und insbesondere will ich Bruder Eberhard Weber bei uns begrüßen. Schön, dass Sie wieder mal da sind, mit uns Gemeinschaft haben. Die Anreise war gut, habe ich gehört. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Gemeinschaft in unserer Gemeinde und viel Gnade zu Ihren Diensten. Ich fange an mit einer kurzen Bekanntgabe, die den meisten, denke ich, bewusst ist. Heute Nacht ist Zeitumstellung und dass ihr morgen einfach rechtzeitig da seid. Ja, wir beginnen mit dem ersten Lied aus dem blauen Liederbuch, Lied 722, alle vier Strophen. Nur wer ein ganzes Ja gegeben. 722. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater, hab du von Herzen Dank dafür, dass wir uns auch heute Abend wieder unter deinem Wort versammeln dürfen. Hab Dank, dass du uns gerufen hast, dass wir glauben dürfen und hab Dank dafür, dass wir antworten durften. Danke, dass du in deinem Sohn dich geoffenbart hast zur Erlösung für das ganze All. Hast du in deinem Sohn das Werk am Kreuz vollbracht. Und da sind auch wir hineingenommen und dafür wollen wir dir von Herzen danken. Danke, dass du uns bewahrt hast auf dem Weg hierher und ich bitte dich jetzt, dass du uns ruhig werden lässt, dass du alle Gedanken, alles, was uns beschäftigt vom Tag oder von der Situation, in der wir gerade stehen, wegnimmst, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Gib uns offene Herzensohren und schenk doch Bruder Weber auch die Gnade, dass er dein Wort so sagen kann, wie du es gesagt haben möchtest. Amen.
Amen.
Die Predigt hat keinen offiziellen Titel, aber ich werde einige Verse lesen, und zwar aus Psalm 119, die Verse 129 bis 136. Psalm 119. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet. Sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, und ich will deine Vorschriften einhalten. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht und lehre mich deine Ordnungen. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Soweit die Verse aus Psalm 119, und jetzt darf ich sie bitten.
So, guten Abend, liebe Geschwister. Nach so einem wunderschönen Tag wollen wir uns heute Abend unter Gottes Wort versammeln. Ja, Überschrift hat der Predigt nicht, aber der Abschnitt Psalm 119, Vers 129 bis 136, das ist das Thema. Ich glaube, wir kommen nicht bis Vers 136, sonst sagt man mir wieder, Bruder Weber, es war zu lang und die Leute haben das nicht mehr aufnehmen können. Ja. So, ist es einfach, muss man das einfach zur Kenntnis nehmen. Der Psalm 119 ist ein ganz besonderer Psalm. Ich habe viel darüber gearbeitet, habe ihn zwar 2009 ein Jahr lang an gearbeitet, ganz übersetzt und ganz versucht auszulegen. Dann ist aber noch keine Predigt raus, da gibt es dann den zweiten Ordner, wo dann man darüber spricht und predigt. Und ich habe in Flein, da bin ich 4 bis 6 Mal im Jahr, da habe ich mal eine Zeit lang Abschnitte aus Psalm 119 genommen. Und in meinen Augen ist ein gewisser Höhepunkt dieser Abschnitt 129 bis 136. Die Faszination des 119. Psalms rührt daher, dass er einen hineinnimmt in einen Weg der Vollkommenheit, oder ich sag mal in den Versuch eines Weges der Vollkommenheit, oder noch besser, wie man seinen Lebensweg mit Jesus einrichten kann, damit er zu einem Weg der Vollkommenheit wird. Er ist ja, wie viele Brüder sagen, ich auch, der Psalm des Lebensweges Jesu. Er hat sich ganz bestimmt an diesem Psalm orientiert. Er hat ja auch 8x22 Verse, habe ich auch schon mal erzählt. Jede 8 Verse gibt es einen neuen Buchstaben, mit dem er anfängt. Und er sagt ja, Jesus, bin das A und das O, oder in Hebräisch bin das A und das T. Er ist der Anfang und der Letzte. Und so spricht dieser Psalm in besonderer Weise von Jesus und seinem Lebensweg. Und in diesem Psalm tauchen gewisse Begriffe immer wieder auf. Da kann man sagen, sind 8 Begriffe oder 10 Begriffe. Ich wäre vielleicht auf 12 oder 15 gekommen. Der erste Begriff ist die Tora, das Gesetz. Das ist in 5 Büchern Moses das Gesetz. Die Tora ist richtig, aber es gibt auch ein Gesetz, eine Tora der Propheten und Gottes. Da ist dann die ganze Schrift mit gemeint. Einfach die Lehre, die Tora ist die Lehre. Und dann gibt es das Gebot, die Gebote kommen häufig vor. Nicht wahr? Wir brauchen alle Leitplanken, wir brauchen alle, das ist nicht unbedingt das Gesetz vom Sinai mit den 10 Geboten, sondern das sind die Leitplanken, die wir alle brauchen, die auch Jesus gehabt hat, um das Leben in gerader Richtung zu leben, wie an der Autobahn, rechts und links in einem Leitplanken, dass ich nicht in den Graben fahre oder auf dem Seitenstreifen. Dann gibt es das Wort Vorschrift, kommt auch häufig vor. Dann kommt das der Begriff Zeugnis, über das geht es heute Abend, die Zeugnisse. Und dann die Satzungen, das ist auch die Lebenssatzung für uns. Ich kann nicht aus meiner Satzung, die Gott mir gegeben hat, heraus. Ich muss einfach in dem Lebensbereich, den Gott mir gegeben hat, leben. Manche hat versucht auszuscheren, nicht? Ich will mal ein Beispiel sagen. Da ist ein Mann, der nicht reden kann und dann sagt er, ich will Pastor werden. Ja, das muss irgendwo schief gehen und deshalb muss man in dem, was Gott einem gegeben hat, bleiben. Und dann die Rechte, sehr schwierig zu fassen, da sage ich einfach das bürgerliche Gesetzbuch der Bibel. Es gibt Rechte, wie man sich verhalten muss. David übte Recht und Gerechtigkeit. Er hat sich einfach an das geschriebene Wort gehalten. Dann kommt nach der Begriff Wort vor, in zwei Ausführungen, einmal die Rede und einmal das Wort selber. Ich mache heute Abend da keinen Unterschied. Dann kommt das Wort Weg häufig vor und dann natürlich Gerechtigkeit, das wäre ein ganz eigenes Thema. Es geht, um es zu wiederholen, um den vollkommenen Lebensweg, wie bei Jesus in Reinheit und Sündlosigkeit. Und dieses Thema oder diese Begriffe werden ständig wiederholt und immer wieder kommen dann andere Verben, andere Zeitwörter dazu, um diese Begriffe dann zu aktivieren. Denk an das Wort bewahren oder wandeln oder Acht haben oder sinnen und ja, was nur an verschiedenen anderen Wörtern oder Zeitwörtern gibt. So, und jetzt nach dieser Vorrede fange ich an. Psalm 119, Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Zeugnisse Gottes sind Wunder und wunderbar. Wir nehmen oft Beispiele aus unserer Welt und Zeit oder auch aus der Vergangenheit, aus der Tier- und Pflanzenwelt, aus der Geschichte, was hat Napoleon gemacht und mal gesagt und was hat der Kaiser Wilhelm vielleicht gesagt und andere. Die Zeugnisse der Schrift übertreffen sie alle. Warum? Weil die Zeugnisse Gottes zum Leben gegeben sind. Die Zeugnisse der Schrift geben uns Orientierung und Halt. Da bezeugt Gott dem ersten Menschenpaar, wenn ihr von der Frucht des Baumes der Erkenntnis esst, dann müsst ihr sterben. Adam und Eva waren ungehorsam. Der Sündenfall geschah und sie mussten sterben und wir im Nachhinein dann auch. Für uns heißt das Zeugnis, die Reden Gottes sind wahrhaftig, sind ehrlich, haben Wirkung. Und seine Zeugnisse sind auch erstaunlich und sind sinnvoll und wunderbar, wie ich schon sagte. Und wenn wir ungehorsam sind, nehmen wir das Beispiel von Adam und Eva, dann reagiert Gott auf irgendeine Weise. Auf der Wüstenwanderung reagierte er mit Gericht, 38 Jahre Gerichtswanderung, bei uns mit irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen, aber dahinter steht, dann kommt dann auch immer seine Gnade und seine Barmherzigkeit heraus. Ein Beispiel dazu, da sagt Paulus, aber auch ihr, wenn ihr nach dem Fleische lebt und nicht nach dem Geist, dann müsst ihr sterben. Das ist der falsche Weg. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und deshalb ist das Fleisch der Gegensatz zum Geist. Wir sollen ein geistliches Leben führen und kein fleischliches Leben. Und die Zeugnisse der Schrift sind Legion. Nicht, da kann ich bei Adam und Eva anfangen, Da kann ich zu den Königen und Propheten gehen, bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung. Oder von der Schöpfung bis zum Ziel. Aber ich lese den Vers noch einmal. Wunderbar sind deine Zeugnisse und darum bewahrt sie meine Seele. Die Seele ist angesprochen. Gerade sie braucht die Zeugnisse. Denn die Seele, sie pendelt zwischen Geist und Fleisch. Sie braucht für ihr zur Ruhe kommen die Zeugnisse Gottes. Für ihre klare Linie. Die Seele ist zuständig, und nun können die Psychotherapeuten das vielleicht ein bisschen was anderes erzählen, aber ich meine, es ist so richtig. Die Seele ist zuständig für unser Gefühlsleben, unser Wollen, das Wollen, ich habe nicht gesagt Wille, sondern unser Wollen, unser Verlangen und unsere Begierden und unsere Gelüste. Das macht alles die Seele. Da heißt es in Psalm 10, Vers 3, denn der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele und er segnet den Habsüchtigen und er verachtet den Herrn. Aha. Seht ihr? Der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele und er segnet den Habsüchtigen. Er verachtet den Herrn, er verachtet Jahweh. Psalm 10, Vers 3. Damit das bei uns nicht geschieht, deshalb braucht die Seele die Zeugnisse des Herrn, die vielfachen Zeugnisse der Schrift. Und da darf es nach Psalm 119, Vers 167 gehen. Meine Seele hat deine Zeugnisse bewahrt und ich liebe sie sehr. Nicht mehr, wenn wir noch jünger waren. Heute ist es ein bisschen besser geworden. Da waren die Zeugnisse des Herrn, hat man nicht immer so geliebt. Ja? Man möchte gerne auch mal über die Stränge schlagen. Aber es gilt einfach, meine Seele hat deine Zeugnisse bewahrt und ich liebe sie sehr. Und noch etwas aus Psalm 119, Vers 99. Und über die Zeugnisse darf und soll man sinnen, nachdenken, reden. Und dann wird man einsichtsvoll. Der Vers heißt, verständiger oder einsichtsvoller bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Nicht wahr? Wer Jesus kennt, wer die Zeugnisse kennt, der hat auch ein tieferes Verständnis für das Leben und ein tieferes Verständnis für die Existenz, weil er weiß, Gott hat mich geschaffen. Und dann gibt es noch ein Wort, und die Zeugnisse muss man bewahren. Nach Möglichkeit sollten sie abrufbereit sein in unseren verschiedenen Lebenslagen. Aber nun muss ich natürlich noch etwas hinzufügen, das ist jetzt nur der erste Teil. Für einen gläubigen Menschen reicht das natürlich nicht, die Zeugnisse. Da muss noch etwas dazukommen. Denn eine Seele, die die Zeugnisse bewahrt, braucht auch noch eine Befestigung im Geist. Denn sie pendelt ja, wie ich sagte, zwischen Fleisch und Geist. Und das war auch das Problem Adams. Er war ein Psychikon. Er war ein seelischer, von der Psyche gesteuerter und betonter Mensch. Und das steht eindeutig bei Paulus in 1. Korinther 15, Vers 45. Da fehlte nämlich der geistliche Halt und deshalb fiel er auch in Sünde. 1. Korinther 15, 45 steht, dass Adam ein psychischer, ein seelischer Mensch war. Ihm fehlte noch die Wiedergeburt, schlicht ergreift. Und da steht im Psalm 66, Vers 9, dass Gott es ist, der unsere Seele ins Leben versetzt hat. Richtig steht da, versetzt hat. steht in der Fußnote, am Leben erhält, finde ich nicht so gut. Er hat unsere Seele ins Leben versetzt. Er hat unsere Seele ins Leben versetzt und nicht zugelassen, dass unser Fuß wankte, so steht es in dem Vers 66, Vers 9. Das ist ein Wort auch an die Gemeinde. Durch die Wiedergeburt, die Erneuerung des Geistes, wurde auch unsere einst lebendige Seele, die jetzt durch die Sünde tot war, wir waren ja tot in Sünden und Vergehungen, mit Sünden beladen, ich aber starb, heißt es, da wurde durch unsere Wiedergeburt die Seele erneut ins Leben versetzt. Haben wir alle erlebt, die wir wiedergeboren sind. Jetzt vernimmt die Seele über den Geist, was des Geistes ist und was der Wille des Geistes ist. Psalm 19, Vers 175, da sehen wir, das sind im Psalm 119, kann man so vieles herauslesen. Belebe meine Seele, durch die Wiedergeburt in diesem Fall, und sie wird dich loben. Meine Seele erhebt den Herrn, wenn ich wiedergeboren bin, lobt meine Seele den Herrn. Und dann dürfen wir auch dankbar erwähnen, was im Psalm 66, Vers 16 steht. Kommt, hört, hört alle, die ihr Gott fürchtet, ich sage es, ihr wiedergeboren seid. Und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Nämlich, ich füge hinzu, erklärend, er hat die ganze Sündenlast getragen und dadurch war es möglich, meine Seele ins Leben zu versetzen durch den erneuerten Geist. Ich will erzählen, was er nicht nur an meiner Seele getan hat, sondern seht sogar, was er für meine Seele getan hat, nämlich auf Golgatha. Und dazu gibt es noch ein wunderbares Zeugnis in Hebräer 6, Vers 19. Wir haben die Hoffnung aufs ewige Leben, auf Jesus, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, sprich ins Allerheiligste, der Ort des Sprachwort Gottes und das Bild des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes. Das heißt, unsere Seele ist dann fest im Allerheiligsten, das heißt im Herzen verankert, in unserem Herzen verankert, in dem der Geist Gottes regiert, festgemacht hat. Ein Herz, in dem der Geist Gottes regiert durch die Wiedergeburt, das ist unser Allerheiligstes. Und jetzt zu Vers 130. Die Öffnung oder die Eröffnung, Petach, einfach Öffnung, deines Wortes erleuchtet, macht hell, gibt Licht. Und die Eröffnung, jawohl, gibt Einsicht dem Einfältigen. Noch besser lässt den Einfältigen verstehen. Als die Öffnung, allein schon die Eröffnung auch, bleiben wir bei Öffnung, die Öffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Licht ins Innere und gibt Einsicht, gibt Verständnis dem Einfältigen. Es wäre gut, wenn es immer so wäre, wenn beim Öffnen, beim Lesen, beim Hören des Wortes Gottes die Einfältigen verstehen würden, aber die Einfältigen kommen in der Schrift nicht gut weg. Sie gelten nämlich als verführbar. Aber ihr lieben Geschwister, das sind ja gerade die Leute, die wir zu unseren Evangelisationen einladen. Nicht wahr? Nicht die Vollkommenen brauchen den Arzt, in dem Fall sind das jetzt wir, sondern die Einfältigen brauchen unsere Evangelisation. Die wollen wir in unseren Evangelisationen haben und möchten sie gerne sehen, damit sie das Wort hören, es ihnen geöffnet und eröffnet wird und wir dann hoffen dürfen, dass der Herr sie dann auch es verstehen lässt. Ein kleiner Schwenk nebenbei. In dem Buch, in dem Neuen von Barzani, schreibt auch immer Wilhelm Busch, wurde schon von anderen kolportiert. In den 60er Jahren war, wenn Wilhelm Busch da war, da waren eigentlich die Säle und die Zelte waren voll. Aber er wollte doch die Einfältigen haben. Und nun saßen in den ersten 20 Reihen die Frommen. Die wollten den Wilhelm Busch hören. Und war stinksauer, Entschuldigung für das Wort, wenn da die Unfrommen kamen, sie ihre Plätze setzten. Da hat ihn Furcht davon geschlaucht. Und dann ist mir der Bericht, dass einmal vorne von der Kanzel weg ist, von dem Zelt, da und von dem Rednerpult, nicht nach hinten gegangen, da saßen die Einfältigen und hat hinten gepredigt. Nicht, dass die Frommen, ich sage nichts dagegen, wenn die Frommen zur Evangelisation gehen, natürlich, ja. Und das ist heute auch ganz anders, da kommen 2, 3, 4, 5 zu uns von den Einfältigen. Da ist es gut, wenn die Beter dann vorne sitzen, auch damals war das anders. So, also jetzt schwenkt, wir wollen, dass die Einfältigen unser Wort hören und deshalb laden wir sie ein und darum bitten wir, wenn sie dann kommen, dass sie das Wort hören und verstehen. Aber das gilt auch uns. Lass mich verstehen oder gib Einsicht. Besser finde ich, lass mich verstehen. Und das kommt in verschiedenen Zusammenhängen im Psalm 119 vor. Meist übersetzt als gib mir Einsicht. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften, was du uns als gutes Hilfsmittel, als gute Vorschrift gegeben hast. Lass mich deine Tora, dein Gesetz, deine Lehre verstehen. Und dann hier lass mich deine Zeugnisse verstehen. Vorhin der Vers war also die Zeugnisse, aber es gibt tatsächlich auch zweimal die Formulierung, lass mich deine Zeugnisse verstehen. Und nun lass mich verstehen dein Wort. So ist das hier zu übersetzen und zu übertragen. Lass mich dein Wort verstehen. Das ist ja unsere Bitte, wenn wir auch selber eine Bibelstunde zu halten haben, wenn wir das Wort lesen, lass mich das Wort verstehen. Manchmal auch ein großer Kampf, bis endlich das Wort verstanden ist. Ja, das ist ein ganz wunderbarer Vers über das Wort. Das Wort erleuchtet, allein schon wenn es eröffnet wird, wenn es vorgelesen wird. Und nun könnten alle Geschwister die vielfältigsten Zeugnisse über ihre Erlebnisse mit dem Wort berichten. Kraft für den Tag, Wegweisung, die Freude über ein besonderes Wort oder einen Zusammenhang, wenn es Licht in das Dunkel gebracht hat, wenn es mein Inneres hell gemacht hat oder wenn einfach das Wort mich plötzliche Erleuchtung gegeben hat, habe oder wenn ich es weitergeben durfte zu irgendeinem Zweck. Einfach, weil es das Wort ist, wird es nicht leer zurückkommen. Und da dürfen wir unserem Gott auch dankbar sein. Wenn sein Wort in ehrlicher Weise gesprochen ist, wird, dann kommt es nicht leer zurück, Jesaja 55, 11. Wie ich schon sagte, ich wiederhole das, das ist einer jener gewaltigen Verse zum 19. Psalmen über das Wort. Die Öffnung des Wortes erleuchtet, gibt Licht, allein schon, wenn es gelesen wird. Und deshalb gehört die regelmäßige Bibellese zur Aufgabe eines gläubigen Christen. Das bedeutet auch, aber jetzt die Einfalt anders gedeutet, mit der Einfalt des Herzens gegen Gott, müssen wir das Wort lesen, müssen wir an das Wort herangehen. Kann man nachlesen, 2. Korinther 11, Vers 3. Heute haben viele diese Einfalt aufgegeben und sich zur historisch-kritischen Auslegung entschieden. Und das hat unübersehbare Folgen hervorgebracht. Das Wort ist in der Zwischenzeit zur Beliebigkeit entartet. Jeder legt es so aus, wie es ihm passt. Das war damals, für damals geschrieben, heute verstehen wir das ganz anders und. Ich brauche euch das nicht sagen, es steht trotzdem in meinem Manuskript. Man braucht keine Evangelisation und keine Bibelwoche beginnen, wenn nicht dem ganzen Wort vertraut und dem ganzen Wort geglaubt wird. Aber wenn wir in kindlichem Glauben an das Wort herangehen, um es nochmal zu wiederholen, in der Einfalt gegen Christus, also nicht zwie- oder zweifältig, dann öffnet es sich uns auch beim Lesen oder beim Hören oder in der Gemeinschaft. Und das Ganze wird noch ergänzt durch Vers 105, auch in Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wort und Licht. So in Psalm 119, Vers 130 ist unser Vers. Es erleuchtet, es macht hell, es gibt Licht. Für den, also es steht auch die Wurzel Ohr dahinter in beiden Fällen. Das Wort gibt Licht und das Wort, Licht und Wort gehören zusammen. Das Wort erleuchtet, das Wort gibt auch das Licht. Das Wort ist und bleibt das göttliche Licht für uns, das uns Wegweisung in den verschiedensten Variationen oder Lebenssituationen gibt. Was ich auch schon einmal sagte, das Wort wird nie leer zurückkommen, noch einmal Jesaja 55, Vers 11. Da öffnete Jesus nach Lukas 24, Vers 45, Jesus seinen Jüngern die Schrift. Da wäre ich gern mal dabei gewesen, ganz ehrlich. Ich habe ja schon viele Leute gehört, die auch, wer alles schon hier in München gepredigt hat, nicht mehr. Was einer fehlte, Jesus, der war eben schon auferstanden. Aber den hätte ich auch mal gern gehört. Aber Paulus hätte ich auch mal gern gehört. Also, keine Späßchen, aber es ist einfach so, Jesus hat in Gewalt gepredigt. Jesus öffnete den Jüngern das Wort. Aber in uns wohnt heute Christus, der Wortausleger. Der in uns wohnende Christus, der gleiche, der den Jüngern das Wort geöffnet hat. Christus in uns, das ist ein Geheimnis, das uns durch Paulus geoffenbart worden ist. Aber dann steht in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das heißt, ich muss eben auch unter das Wort gehen, das bleibt nicht übrig. Oder muss das Wort ausreichend lesen. Wenn das Wort Christi bei uns und in uns ist, dann wird auch das Wort in uns lebendig, weil es uns der Lebendige offenbart. Natürlich brauchen wir Verkündiger, die uns das Wort auslegen, lebendig machen. Aber dann muss Jesus in uns, aber auch sein Wort lebendig machen, in uns lebendig machen und zur Umsetzung bringen. Das darf auch unser Gebet sein, dass das, was wir hören, der Herr auch in uns umsetzt. Was bedeutet diese Umsetzung des Wortes? Nach innen Vervollkommnung und Wachstum und Heiligung und nach außen in guten Werken oder in geistlichen Wirken. Das sind die zwei Felder, wie das Wort Gottes in uns wirkt, wenn es Gott uns öffnet. Wir können unseren vorausgegangenen Brüdern nur dankbar sein für die vielfältige Schriftöffnung und das möge so weitergehen bis zum Schluss. Also ich wünsche hier München bis zum Schluss, bis der Herr kommt, das Land, die Gemeinde existiert, diese Redner, die das Wort öffnen, auslegen und dann soll es der Herr in euch umsetzen. Nach innen Wachstum und Heiligung, Vervollkommnung, nach außen in guten Werken und in geistlichem Wirken. Was mir persönlich immer wieder Not macht, ist die oft gegensätzliche Schriftauslegung und Schrifterkenntnis. Krasses Beispiel ist ewige Verdammnis und Allversöhnung. Aber ein anderes Beispiel ist für mich 1. Mose 32, der Kampf am Jabok. Der eine sagt, das ist ein Dämon gewesen, das war der Engel, der Genius, das ist er. Und die anderen sagen, das war Jesus. Bis zu weit geht. Ja, und das ist daher alles zu. Ist da alles zu? Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Aber da dürfen wir gleich noch die Bitte von Vers 135 anschließen, den werde ich dann nachher nicht mehr auslegen. Lass dein Angesicht leuchten oder Licht sein in deinem Knechte, nicht über deinem Knecht, in deinem Knecht, so wörtlich, in deinem Knecht. Und da sind wir dann bei 2. Korinther 4, Vers 6. Gott hat durch Christus zum Lichtglanz in uns hinein geleuchtet und der Lichtglanz ist in uns. Und wo ein Mensch seinen Glauben lebt, darf er auch Licht für andere sein, ob wir das nun merken oder nicht. Ich habe in letzter Zeit schon ab und zu mal gebetet, wenn da jemand neben mir saß, Herr, ich sehe es zwar nicht, aber lass mich doch auch Licht sein. Irgendwas ausstrahlt von dem, was du in mich hineingelegt hast. Vielleicht ist der Mensch in seinem Herzen dunkel, ich weiß es nicht. Und vielleicht kann ich Licht sein. Darf ich Licht sein? Das muss dann der Herr machen, da kann ich dann nichts weiter dazu zutun. Der 119. Psalm ergänzt Vers 130 noch auf vielfältige Weise. Wir werden aufgefordert, über das Wort zu sinnen. Ach, das ist auch, das machen ja die Juden gerne, über das Wort zu sinnen, es zu murmeln sogar. Vers 148. Dann Vers 11, im Herzen bewahren. Mal auch ein Stück auswendig lernen. Aus dem Wort. Hat ein Redner in Fellbach, im Februar war ja in Unterthüringheim und in Fellbach war unsere Konferenz. Bodo Bigger und Johann Schert waren da. Dann hat einer der Redner gesagt, er hätte einen Bruder kennengelernt, der hätte gesagt, wenn man uns die Schrift wegnimmt, habe ich kein Problem. Ich kenne die ganze Schrift auswendig. Bis auf 1. und 2. Chronika. Da hatte ich hinten, wäre ich bestimmt liebsten aufgesprungen. Warum? Die Juden sagen, das erste Buch Chronika ist ein messianisches Buch. Das hätte ich nie weggelassen. Hätte ich was anderes weggelassen. Aber das weiß ich auch nicht natürlich. Ja. Aber schade. Wenn schon alles auswendig kann, doch wenn schon das erste Buch Chronika. Naja, also das nebenbei. Es ist gut, die Schrift zu kennen. Und wir kennen tausendfältige Zeugnisse, wie sie in den Gefängnissen waren. Da kannten sie die Lieder noch. Und dann kannten sie die Schrift noch. Und das haben sie dann in ihrem Geist, in ihrem Innern rezitiert. Und das hat ihnen Licht gegeben. Hat sie durchhalten lassen. Und dann noch der berühmte Vers 162. Dein Wort ist eine große Beute für mich. Nicht wahr? Über die wir uns freuen dürfen. Und nun Vers 131. Ich habe meinen Mund weit aufgetan, und gelächzt, denn ich habe verlangt nach deinen Geboten. Es geht hier zwar um die Gebote, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, aber bleiben wir noch beim Wort stehen, auch das Wort muss man aufnehmen wie eine Speise, das muss man geradezu essen. Da steht doch bei Jeremia 15 oder beim Propheten Jeremia in Kapitel 15, Vers 16, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Wer kann das schon sagen? Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Yahweh, Jehova, Herr, Gott der Hirscharen. Was wollen wir dazu sagen? Jener priesterliche Benjaminiter Jeremia, ich darf es eher einmal sagen, jenes Vorbild auf die Gemeinde, jener Mann, der vom neuen Bund redete, wie kein anderer, Jeremia 31, er ist das Wort Gottes und in der Tat, das Wort Gottes ist uns zur Speise, es soll so sein, und zur Wonne und zur Freude. Was steht in 5. Mose 8, Vers 3? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Jahwes hervorgeht, wird von Jesus zitiert, Matthäus 4, Vers 4 und Lukas 4, Vers 4. Und dazu noch Vers 103, nach dem Psalm 119. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde. Aber nun muss ich zu dem kommen, was in Psalm 131 zuerst steht, nämlich zu den Geboten. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und ich habe gelächzt, ich habe verlangt nach deinen Geboten. Die Gebote gehören zur geistlichen Lebensweise. Wer sich an ihnen orientiert, der strauchelt nicht, der bleibt in der geistlichen Bahn und Spur. Und wiederum, es sind nicht nur die 10 Worte vom Sinai, es ist das ganze Wort, wo es uns eine Richtschnur gibt fürs Leben. Nicht wie bei Paulus erzählen, hat man gezählt, ich habe es nicht nachgeprüft, 88 Imperative, 88 Befehlsformen. Das hat nichts mit Gesetz zu tun, sondern das hat einfach mit unserer Lebensspur zu tun, dass wir nicht ausweichen zur Rechten oder zur Linken. Und hier besonders eindrucksvoll, der Mund lächzt, der lächzt. Welch Ernst das Gebot im Kampf gegen die Sünde. Da steht das Wort Hebräer 12, Vers 4, da stolpere ich immer wieder darüber. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Der Ernst der Sünde und ihrer Überwindung. Das ist das Verlangen nach dem Weg der Heiligung. Und dazu gehören eben auch die Gebote Gottes. Und so wollte es auch Jesus, denn der 119. Psalm ist sein Psalm, der Psalm seines Lebensweges, wie ich schon sagte. Nicht, dass mit den Geboten ist ja alles unmodern geworden. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, das ist schon viele Jahre einfach aktuell. Wir befinden uns im Vers 131, ich habe meinen Mund weit aufgetan. Der ganze Abschnitt 129 bis 136 steht unter dem Buchstaben P. P. P, P heißt im Hebräischen Mund. Nicht? Alle diese 8 Verse sprechen etwas von dem Mund, was der Mund bekommen soll. Und gerade dieser Vers 131 benutzt nun am Anfang auch dieses Wort P, Mund. Ich habe meinen Mund weit aufgetan. Die Gebote, aber auch das Wort sollen sein wie ein geistliches Essen. Und noch etwas. Darf ich auch in München erzählen? Auch diese Verseinteilung, 176 Verse, das gelingt nicht bei jedem Vers. Aber beim 131. Vers gelingt es. Da habe ich nachgesucht und geforscht, was bedeutet eigentlich Psalm 131? Und da bin ich auf ein interessantes Wort gestoßen, und das ist Tsame, und das heißt Durst. Tsame, Durst. Ganz einfach. Durst, Dürsten. Durst und Dürsten, das ist doch etwas, was durch den Mund erledigt wird, durch den Mund gestillt wird. Und was steht im Psalm 42, Vers 2, beziehungsweise 3? Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, ist die eine Seite. Und dann Amos 8, Vers 11, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Jahwe, da werde ich einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte des Herrn zu hören. Man darf, wenn man ein bisschen, eine gewisse Zeit zu wenig sich mit dem Wort beschäftigt hat, auch Durst und Hunger bekommen nach dem Wort und nach dem lebendigen Gott sowieso, wenn es irgendwann einmal Probleme im Leben gibt. Und das ist ja auch das, was der 119. Psalm uns vermitteln möchte. Die Sehnsucht nach Gott, nach seinem Willen, die Sehnsucht nach seinem Wort und nach seiner Lehre. Nun Psalm 119, Vers 132. Und nun komme ich aus meiner persönlichen Sicht zu einem gewissen Höhepunkt. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du gegen die zu tun pflegst, die deinen Namen lieben. Und die Übersetzung, die Sie vorhin gelesen haben, die das Anrecht haben, dass du dich gnädig zu ihnen wendest. Gnädig sein bedeutet, handle an mir gnädig. Gib mir das umsonst, was ich brauche. Und diese Bitte darf jemand sprechen, der seinen, den Namen Gottes oder Jesu liebt und der im Namen Jesu zum Vater beten darf oder betet. Und dieser Vers hat noch eine ganz besondere sprachliche Komponente. Oder Pointe sogar. Wie du gegen die zu tun pflegst, dort heißt es eigentlich, wie es deiner Entscheidung entspricht oder wie es deinem Recht entspricht. Für die Liebenden deines Namens. Dort steht das Wort Mishpat dahinter und davon kommt Shofet, der Richter. Heute ist Mishpat in Israel das Gericht. Ist das Recht, die Entscheidung, das Urteil, das ist Mishpat. Das heißt, Gott entscheidet gnädig handeln gegen die, die seinen Namen lieben. Und ich gehe so weit zu sagen, das ist das Gesetz Gottes, das er sich selbst gegeben hat und dann die Entscheidung fällt, dass er an denen gnädig handelt, die seinen Namen lieben, vor allem an denen, die den Namen Jesu lieben. Wir sind bei einem großartigen Vers angekommen. Dieser Vers war einmal eine große Hilfe für meinen israelischen Freund, der heute noch lebt, der in Tel Aviv in Ramat Gan lebt. Da wurde der Mann schwer krank, eigentlich wurde er todkrank. Und dann fragen sie mich, ich war damals bei seiner Frau, bei meinem ersten Versuch, Hebräisch zu lernen, in Stuttgart, und da fragen sie mich, ob ich eine Antwort dazu hätte. Und dann antworte ich ihnen Folgendes. Hiob 3, Vers 25, Hiob spricht. Denn ich fürchtete deinen Schrecken und er traf mich und wovor mir bangte, das kam über mich. Und noch dazu Psalm 9, Vers 120. Vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch und ich fürchte mich vor deinen Gerichten, jetzt nicht nochmal Mishpat, aber jetzt als Gericht. Aber hier kann man auch wieder mit Entscheidungen übersetzen. Ja, vor den göttlichen Entscheidungen über ein oder mein Leben kann man sich schon fürchten. Wie wird der Herr mein Leben gestalten? Wie wird er in mein Leben eingreifen? Und gerade auch in ein frommes Leben oder auch aus jüdischer Sicht in ein jüdisch frommes Leben. Aber dann gab der Vers, so haben wir darüber gesprochen, und dann gab der Vers 132 ihnen nach uns die Antwort. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, handle gnädig an mir, wie es deiner Entscheidung entspricht, für die, die deinen Namen lieben. Nicht auch in den Schrecken, und wer hat nicht manches Mal auch Schrecken vor dem, was auf ihn zukommen könnte. Und dann darf man wissen und sagen, handle an mir gnädig, weil ich deinen Namen liebe, wie es deine Entscheidung ist, wie du dir selbst das Recht dazu gestellt hast. Nicht wahr, wir fürchten, um es nochmals zu wiederholen, oft über manche große und kleine Unglücke. Und wir können manches Mal erschrecken über das, was Gott uns auflässt. Aber eines ist sicher, die gnädige Zuwendung Gottes, wie immer sie auch aussehen mag, ist die Entscheidung unseres Herrn für alle, die seinen Namen lieben. Jener damals junge orthodoxer Jude, wurde wieder gesund. Ob sie an mein Ehepaar, an meinen Spruch gedacht hatten, weiß ich. Ich bin da hundertprozentig überzeugt natürlich, weil wir auch später noch sehr viel über solche Dinge gesprochen haben. Er ist jetzt wieder krank geworden, hat wieder Krebs bekommen. Jetzt hat er einen Kehlkopfkrebs bekommen. Das ist operiert und bestrahlt worden. Er macht einen guten Eindruck und auch vielleicht war hier der Herr wieder einmal gnädig. Ich muss da noch was ergänzen. Einfach um das Verhältnis zu diesen Leuten zu verstehen. Ich habe in den Gesprächen, in vielen Jahren bis zum heutigen Tag, Ihnen einmal eine Broschüre geschrieben, das ist schon untertrieben. Ein 5 schmale Leitsordner, mindestens 500 bis 600 Seiten. Der Messias im Alten Testament, ohne den Namen Jesus zu erwähnen, darf ich ja nicht. Und das haben Sie auch teilweise gelesen. Und Sie wissen, wie ich denke. Und auch das wird sicherlich irgendeine Frucht zeitigen. Es ist noch gar nicht so lange her, saßen wir am Schabbatabend mit Ihren Freunden beim Essen zusammen. Und dann sagt die Ehefrau, Miri heißt im Vornamen, urplötzlich zu ihren Gästen. Ja, Eberhard, der hat uns vor vielen Jahren ein Buch geschrieben über den Messias im Alten Testament. Mir hat, Entschuldigung, so geistlich beinahe die Schuhe ausgezogen, dass die das weitergeben, was ich denen damals geschrieben habe, den Messias im Alten Testament, ganz neutestamentlich, ohne Jesus zu erwähnen. Ja, das hoffe ich, dass das alles auch eine Frucht zeitigt. Und so denke ich, dass er auch weiß, ich habe ihn einmal besucht, die wollten noch zweimal besuchen, dann waren wir nicht da. Und dass er weiß, dass wir im Gebet hinterstehen und das natürlich auch im Namen Jesus. So, aber jetzt Schluss damit. Für uns gilt noch ein weiteres Wort, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, und das wissen wir felsenfest und sicher, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nicht wahr? Gott hat uns berufen, wenn wir wiedergeboren sind, nach seinem Vorsatz. Und alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn man bei anderen sagen könnte, Zufall, den es überhaupt nicht gibt. Es gibt keinen Zufall. Dann gilt das besonders bei der erwählten Gemeinde. Es gibt bei uns keinen Zufall. Sondern bei uns ist göttliche Wegführung und Entscheidung und wenn wir sündigen, lässt uns Gott halt auch mal laufen. Nicht wahr? Aber er hat eine lange Leitung. Alleine. Er hat eine lange Leine. Glauben wir nahe nicht, wenn wir ihm gehören, dass er uns abkoppelt. Alles muss zum Guten mitwirken, das erkennen wir meist erst hinterher. Für Jesus hatte diese Entscheidung oder dieses Wort, wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie es deine Entscheidung ist, für die, die deinen Namen lieben, noch eine besondere Bedeutung. Der Schrecken. Da war Jesus in Gethsemane und dann kam dieser Schrecken Gethsemane auf ihn zu und dann sagt der Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Muss er den Kelch trinken? Dass der Satan ihn damals durchsuchte, ob er eine Sünde findet, Johannes 14, Vers 30, und er fand keine. Und dann kam die Kreuzigung. Dann kam das Tragen der Sünde. Und dann kam die Bedrohung durch die Finsternis. Stiere von Basan und so weiter haben mich umringt, Psalm 22. Dann kam die Gottesferne, auch Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kamen noch drei Leidenstage im Totenreich, Psalm 88 gibt da ein Beispiel dazu, oder Psalm 18, er war eingeengt da unten, seine Seele war eingeengt im Totenreich. Bachströme, Belials gingen über ihn hinweg, Todesströme, Satansströme gingen über ihn hinweg. Als Jesus zu den Wegen Gottes Ja sagte, da wurde ihm dieses Leiden auferlegt. Wenn wir zu den Wegen Gottes Ja sagen, legt er auch das in unser Leben, was für uns richtig und wichtig ist. Aber Jesus wusste auch, dass er der Sohn der Liebe, der den Namen des Vaters über alles liebte, dass der Vater sich zu ihm wenden würde, und das erlebte er dann in der Auferstehung. Und das erleben wir täglich in den kleinen Wundern und täglich im Umgang mit ihm. Und so, wie es unserem Weg entspricht, so gibt es uns Gott. Und jetzt ist 5 Minuten bis 8 Uhr. Ich kann hier aufhören, dann sind 55 Minuten vorbei. Ich kann noch ein bisschen weitermachen, wenn ihr noch hören könnt. Ja, das ist jetzt Voraussetzung natürlich, ja. Flein vor allem haben sie gesagt, ich soll noch nicht so lange machen, ja. Jetzt entschuldige ich mich auch mal. Ja. Aber da habe ich mich letztes Mal entschuldigt, dass ich so früh aufgehört habe, da haben die halt beinahe geklatscht, ja. So, machen wir weiter und wenn jemand die Hand hebt, jetzt ist Schluss, dann höre ich. Es dauert auch nicht mehr allzu lange. Vers 133. Befestige meine Schritte in deinem Wort und lass kein Unrecht mich beherrschen. Nicht wahr, die Füße, also befestige die Schritte in meinem Wort, in den Füßen natürlich, und lass kein Unrecht mich beherrschen. Die Füße betreffen den Wandel und die Hände das Handeln. Und Wandel und Lehre müssen übereinstimmen natürlich bei uns. Nicht bei allen, auch bei mir nicht immer, natürlich nicht. Und da gibt es in der Weltgeschichte viele Leute, bis zum heutigen Tag in der Politik, wo Leben und Lehre eben nicht übereingestimmt haben. Und das allerkrasseste Beispiel ist Karl Marx. Hat gelebt wie ein Fürst, gelebt wie ein Kapitalist, aber hat den Kommunismus propagiert. Aber hier geht es ja bei uns. Da heißt es dann bei uns, das will ein Christ sein. Haben wir uns bestimmt auch schon nachgesagt. Ich gebe gerne zu. Ich habe schon oft gedacht, dass Gott sei Dank hat er nicht, weiß er nicht, dass ich ein Christ bin. Hätte ich mich furchtbar blamiert. Da gibt es aber auch die Bitte, dass die Füße nicht wanken. Das heißt nicht wanken vor dem Bösen und der Sünde und schon gar nicht sich mit ihnen einlassen. Lass kein Unrecht mich beherrschen. Eigentlich erwähnen, lass kein nichts Unsinniges, nichts Nichtiges für die damalige Zeit, auch keinen Götzendienst mich beherrschen. Wie viel Unsinniges treibt der Mensch? Die Spaßgesellschaft lässt grüßen und die Wohlfühlkirche auch, nicht wahr? Lass das alles nicht über mich herrschen, sondern leite mich zu deinem Wort und zu deinem Zeugnis. Deshalb heißt in Römer 5, Vers 17, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus natürlich. Und Römer 6, 14 und der Jubel dazu, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Nichtiges, Unsinniges entfällt, wo Jesus der eine in unserem Leben herrscht. Und jetzt Vers 134. Erlöse mich, eigentlich kaufe mich los, erlöse mich von der Bedrückung oder Unterdrückung des Menschen und ich will deine Vorschriften beobachten. Wie viele haben das schon gebetet? Wie viele Menschen wurden durch Menschen bedrückt bis zum heutigen Tag und bis in die Gemeinden hinein sogar? Es gibt da ein Buch sogar darüber, die Leute, die da oben über die Gemeinden herrschen wollen, über ihre Chefchen. Es gibt Zeugnisse. Ja, es gibt solche Zeugnisse genug. Von Anfang bis zum Ende ein Generalthema. Dazu gehört der Menschheit, dazu gehört die körperliche Unterdrückung, die geistliche Unterdrückung, das Verbot der Meinungsfreiheit oder die Meinungsunfreiheit, das Verbot der freien Meinungsäußerung. Außen rot, innen weiß, so lebte man in der DDR. Das waren dann die Radieschenmenschen, nicht wahr, so hieß es nicht. Der Mensch ist des Menschen Feind oder Original. Ich habe nie Latein gelernt, ich lese trotzdem Latein vor. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, soll gesagt worden sein von Thomas Hobbes, der von 1588 bis 1679 lebte, ein englischer Philosoph, der mit noch einem zusammen für die moderne Philosophie verantwortlich ist. Und Jesus sagt in Bezug auf das Ende und des Menschen, Feinde werden seine eigene Hausgenossen sein, Matthäus 10, Vers 36. Und der kluge Salomo, der Prediger, schreibt folgendes, Prediger 8, Vers 9. Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles tun gerichtet, welches unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über den Menschen herrscht, zu ihrem Unglück. Das hat Salomo richtig erkannt und schon vier Kapitel früher schreibt er, und so sah ich mich um und sah all die Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne und siehe, da flossen Tränen vom Unterdrückten, die keinen Tröster hatten und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Das erlebten und erleben viele Gemeinden heute, Verfolgung, Not, Elend, Missbrauch und so weiter. Wir haben aber Hoffnung. 2. Korinther 10, Vers 6. Wir haben Hoffnung auf die Erlösung. Wir haben auch Hoffnung, dass das, was uns bedrückt, beherrschen will, dass wir das durch die Gnade Gottes wegbekommen. 2. Korinther 10, Vers 6. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen, unter den Gehorsam Christi. Nicht wahr? Das ist unser Auftrag. Freiheit heißt, wenn wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen, dann sind wir frei von der Unterdrückung der Sünde zum Beispiel. Und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Und dann sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 30, schon Vers 29, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gibt aber auch Bedrückung durch Gesetze und Verordnungen, Vorschriften. Heute im Staat je länger je mehr und in der Kirche. Ach, je länger je mehr. Und bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es auch so, zur Zeit Jesu. Sie haben den Menschen erfüllbare Gesetze aufgeladen. Sagt Jesus selbst, sagt das Neue Testament. Und so tat es auch die alte Kirche. Bis Martin Luther kam, beim Protestantismus ging es dann auch irgendwann wieder weiter. Und ganz modern. Ich sage Ihnen jetzt was. Fasten und Fastenterror nenne ich sowas. Was haben wir denn als Protestanten oder als gläubige Menschen mit Aschenmittwoch zu tun? Überhaupt nichts. Wo steht etwa so ein 40-tägigen Festen vor Passa oder vor Ostern? Und da schreiben Mithäer und Evangelikalen mit Mikrofon, Herr Bischof, Herr Dittete, was machen Sie in der Fastenzeit? Ich verzichte auf Süß, ich verzichte auf das, ich verzichte auf das. Die sind wohl nicht ganz sauber. Ich brauche den 14 Tagen nicht fasten, auf nichts verzichten. Ich muss ein Leben mit Jesus führen, so wie früher und so heute auch, und muss stimmen. Ich muss nicht fasten. Was verstehe ich nicht. Wenn ich das dann immer lese, sage ich, habt ihr nichts anderes zu tun, wie den Bischof zu fragen, ob er fastet in 40 Tagen. Ist doch alles verlogen, was die sagen. Das ist ein Fasten, nicht wahr? Danken wir unserem Gott, dass er uns schon von der Bedrückung der Sünde befreit hat und dass er eines Tages Freiheit ausrufen wird durch den Jesus, Lukas 4, wie er es in der Synagoge in Nazareth getan hat, Freiheit auszurufen, Befreiung den Gefangenen und so weiter. Und er wird sie bringen und wir stehen schon darin in der Freiheit der Kinder Gottes. So, und jetzt kommt noch Vers 136. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil sie dein Gesetz, deine Lehre eigentlich, deine Tora nicht halten. Jesus weinte über Jerusalem. Der Prophet weint über die Zertrümmerung der Tochter seines Volkes, des Jerusalems, steht in Klagelieder 3. Jeremia und in seinem Buch Prophetenbuch schreibt das nochmal an der Stelle. Jesus machte keinen Spaziergang auf dieser Erde. Für ihn war das Erdensein eine Sache auf Leben und Tod. Was heute auf Erden und der Christenheit geschieht, ist ebenfalls zum Weinen. Abfall, Lüge und. Ich brauche das alles gar nicht aufzählen. Ich habe mir jetzt die Bücher von Peter Hane gekauft. Nicht, da wo er dann diese ganzen Dinge beschreibt, ihr mit euren Lügen und so weiter. Ich habe sie alle drei. Ich habe angefangen, habe es alle weggelegt. Ich kann so etwas nicht lesen. Nicht mehr. Früher habe ich es gekonnt. Heute schaffe ich das psychisch nicht mehr. Ja. So geht es heute zu, ihr mit euren Lügen und Bedrückung und was alles gibt. Aber wenn dann Jesus wiederkommt, dann werden die Augen Jesu, nicht, ich lese nochmal, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil sie dein Gesetz nicht halten. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Augen Jesu zu Wasserquellen, zu Quellen des Jubels, weil Auge, Ein und Quelle, Ein und Ma'ayin, das dasselbe Wort. Dann werden die Augen zu Quellen des Jubels. Und da steht in Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin, das ist Jesus, tragen den Samen zum Säen, sein Volk hinein. Er hat geweint über Jerusalem und über den Ungehorsam. Und er kommt heim mit Jubel, tragend seine Garben. Und noch ein Schlusswort, Schlussvers, Psalm 84, Vers 7, Lutherzählung. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind, nun der Vers 7, durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort. Dort steht Ma'ayan. Auge ist ein und die Quelle ist auch ein oder auch Ma'ayan. Dass das Tränental gehend fließt, gehend, machen sie es zu einem Quellenort, ja mit Segnungen bedeckt es der Früh. Regen. Und das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen, wenn wir durch das Tränental dieser Welt gehen, dann dürfen wir auch mit Jubel zu ihm heimkommen und aus der Quelle des Heils bei Jesus trinken. Und das wünsche ich uns allen, dass heute schon die Quelle der Rettung und die Quelle des Wassers des Lebens, das Licht, das Wort, was ich alles erzählt habe, in uns lebendig ist und wirkt und zum Segen für uns, die Gemeinde und auch für andere sein kann. Gott segne Sie miteinander. So, ich bin. Herr Jesus, nun wollen wir dir einfach danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass du es in uns festmachen willst. Dass du uns auf gerader Bahn führen willst und nicht krumme Wege führen willst, auch wenn wir sie immer wieder gehen möchten. Dass du uns festhältst an deiner Hand, festhältst an deiner Hand. Dass du unsere Füße bewahrst und festigst. Dass in uns unser Herz das Wort hineingelegt hast in deinen Geist. Dass du uns das ganze Wort zum Zeugnis gegeben hast. Wir können in allen möglichen Lebensjahren sehen, wie hat da einer gearbeitet und reagiert und was hast du getan und was hast du gesagt. Und dein Wort ist ein lebendiges Wort. Und deine Zeugnisse führen zum Leben, nicht zum Tod. Und was du uns gibst, ist eine richtige Speise und nicht irgendwelches Sündengift. Oder was immer die Welt auch bieten kann und mag. Gib uns die Freude am Wort und dann werden wir sehen, was das Wort dieser Welt und dieser Zeit noch einen, welchen Wert es noch für uns hat. Schließ uns ein in deinen Frieden, segne uns miteinander. Lass uns einfach uns freuen, dass du unser Gott und Herr bist, Vater im Namen Jesu, dass wir von dir empfangen, wachsen dürfen aber auch weitergeben dürfen. Das mögst du uns auch segnen, auch geben, dass du uns zum Segen sitzt, denen, denen wir begegnen. In der Gemeinde, aber auch draußen. Wir segnen den Abend, gehen mit uns in die Nacht, bitten für unsere Häuser und Familien, für unseren Ort, für die Stadt, für das Land, für den Staat, für alle, die in Hoheit sind. Und dann, dass du doch bald wiederkommst, dein Reich aufrichtest, dein Volk Israel segnest und deine Gemeinde vollendest. Darum bitte ich, Vater, im Namen Jesu. Gepriesen sei dein heiliger Name. Dank sei dir für deine Treue. Amen.
Amen.
Ja, wir danken unserem Vater für sein Wort an uns und Ihnen für Ihren Wortdienst. Jetzt wollen wir nochmal das Liederbuch aufschlagen, Nummer 313, alle 5 Strophen. Es kennt der Herr die Seinen. Lied 313. Ich schließe mit einem Gedicht von Ruprecht Beyer. Mein Vater weiß. Mein Vater weiß, wie es um mich steht. Er weiß genau, wie es mir ergeht. Er weiß um alles, was geschieht. Er weiß auch das, was niemand sieht. Mein Vater weiß um alle Not. Mein Vater ist ein treuer Gott. Er lenkt den weiten Weltenkreis. Mein Vater weiß, mein Vater weiß. Mein Vater weiß um allen Schmerz. Mein Vater schaut mir tief ins Herz. Er weiß um jedes Missverstehen. Er weiß, woher die Stürme wehen. Er kennt den Kummer und die Qual. Er schaut hinein ins finstre Tal. Ist auch die Drangsalshitze heiß? Mein Vater weiß, mein Vater weiß. Und kann ich manches nicht verstehen? Der Vater hat's nur ausersehen, was mir zu meinem Besten dient. Mein Vater weiß, was mir geziemt. Sein Führen geht durch Nacht zum Licht. Dies Wissen schenkt mir Zuversicht. Drum ist mein Herz voll Lob und Preis. Mein Vater weiß, mein Vater weiß. Mit diesem Zuspruch wünsche ich euch eine bewahrte Heimfahrt, eine gute Nacht. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen frisch und ausgeschlafen hier wiedersehen. Einen schönen Abend, seid dem Herrn anbefohlen. Auf Wiedersehen.